Human Immunodeficiency Virus, kurz HIV, ein heimtückischer Erreger. Er greift die T-Helferzellen an, die essentiell wichtig sind für die Immunabwehr. Langsam, aber stetig schwächt das Virus dadurch den Körper. Betroffene werden anfällig für Pilz- und Bakterienerkrankungen, Lungeninfektionen, spezielle Krebsformen und mehr. Meistens sterben sie an Folgeerkrankungen, weil der Körper sich nicht mehr wehren kann. Die westliche Welt erreicht das Virus vermutlich in den 50er und 60er Jahren. Ab den 80ern kommt es zu Masseninfektionen. Anfangs sind die Forscher noch zuversichtlich, die sich anbahnende Pandemie in den Griff zu kriegen. Doch als die Jahre vergehen, 2, 3, 4, irgendwann 10, und noch immer kein Durchbruch erzielt wird, breitet sich Resignation aus. Über 125.000 US-Bürgerinnen und Bürger sterben zwischen 1981 und 1991 an AIDS, der von HIV ausgelösten Immunschwäche. Noch immer gibt es kaum Wissen und vor allem keine Heilung. Man kann diesem Virus nicht entfliehen. Deshalb sitzt Magic am Abend des 25. Oktober wie versteinert auf dem Boden von Dr. Melmans Office und ist überzeugt, gerade sein Todesurteil erhalten zu haben. Eine halbe Stunde vergeht, eine ganze, zwei. Johnson sitzt einfach nur da und versucht, etwas anderes zu denken als alles vorbei. Er hat Angst um sein eigenes Leben, aber auch um das von Cookie und ihrem gemeinsamen ungeborenen Kind. Vor genau 45 Tagen, nach 12 Jahren on and off, hatte Johnson seine College-Liebe geheiratet. Sie ist schwanger. Wenn Magic sie angesteckt hat, wird auch das Kind das Virus in sich tragen. Und selbst wenn nicht. Als Johnson nach Hause fährt, erwartet er, dass sie sich von ihm trennen wird. Immerhin ist diese Diagnose auch ein Eingeständnis. Die verheerende Quittung für ein ausuferndes Sexleben, das in den nächsten Monaten vor der ganzen Nation ausgebreitet werden wird. Doch erstmal bleibt seine Diagnose geheim. Magic wird erneut getestet, um einen Fehler auszuschließen. Auch Cookie gibt eine Blutprobe ab. Dann beginnt das Warten. Ein Tag, zwei, drei. Nach 12 langen Tagen ist klar, Cookie ist negativ. Sie trägt das Virus nicht in sich. Und anders als Magic befürchtet hatte, bleibt sie an seiner Seite. Seine eigenen Resultate sind weniger erfreulich. Nicht nur bestätigt sich sein positives Ergebnis, seine Infektion ist auch noch fortgeschritten. Seine Viruslast ist nahe am Grenzwert, ab dem man von AIDS spricht. Profisport ist unter diesen Bedingungen nicht möglich, das machen ihm die Ärzte klar. Magics NBA-Karriere ist vorbei. Sie sagen ihm aber auch, dass er mit den richtigen Medikamenten und guter Ernährung noch 10 bis 15 Jahre leben könnte, wenn es sehr gut läuft. Eine Erleichterung. Bisher dachte Magic, was die meisten dachten. HIV ist gleich AIDS. Und AIDS ist gleich Tod. Zum ersten Mal beschäftigt er sich ernsthaft mit der Krankheit, die zu diesem Zeitpunkt vor allem in der schwarzen und hispanischen Community um sich greift. AIDS ist ein schleichendes Leiden. Jahrelang kann sich das Virus im Körper vermehren, ohne dass Infizierte es bemerken. Selbst wenn erste Symptome auftauchen, denken viele nicht an HIV. Denn für die meisten ist AIDS eine Krankheit der anderen. Viele glauben, nur Schwule könnten sich infizieren. Betroffene werden gesellschaftlich geächtet, die Krankheit gilt als moralische Schande. Und weil es kaum Wissen über die Infektionswege gibt, wollen sich Menschen teilweise nicht einmal im selben Raum mit Infizierten aufhalten. Sie wollen nicht dieselbe Luft einatmen und sie erst recht nicht berühren.
Experten schätzen, dass schon etwa 100.000 Menschen in der Bundesrepublik Virusträger sind. Die Angst vor dieser Krankheit ist so groß und die Kenntnis über sie so gering, dass es zu hysterischen Reaktionen kommt, wenn bekannt wird, dass jemand das AIDS-Virus in sich hat.
Cookie möchte diese Stigmatisierung nicht in ihrem Leben. Deshalb will sie nicht, dass Irvin seine Diagnose veröffentlicht. Magic selbst ist sich nicht sicher, bis ihm eine schicksalhafte Begegnung Klarheit verschafft. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Dies ist Teil 2 der Geschichte Magic Johnson und der Kampf gegen HIV. In den 12 Tagen, in denen Johnson und Cookie auf ihre Testergebnisse warten, steht immer wieder dieselbe Person vor der Tür. Elizabeth Glaser. Glaser ist die Ehefrau von Paul Michael Glaser, einem der Hauptdarsteller der Fernsehserie Starsky und Hutch. Sie infizierte sich mit HIV durch eine Bluttransfusion während der Geburt ihrer Tochter. Unwissentlich gab sie das Virus an ihr eigenes Kind weiter, das mit 7 Jahren an AIDS verstarb. Ihr später geborener Sohn ist ebenfalls erkrankt. Glaser ist eine von vielen Betroffenen, die sich seit Jahren um Aufklärung und Forschung bemühen. Viel Gehör findet sie nicht, aber mehr als andere. Deshalb wird sie mit Magic in Kontakt gesetzt und zu seiner ersten Leidensgenossin. Nach Johnsons Diagnose sitzt Glaser häufig mit ihm und seiner Ehefrau zusammen. Sie berichtet von ihren Erfahrungen mit HIV, beantwortet Fragen und gibt Ratschläge. Sie wird zu einem wichtigen Halt für das verunsicherte Paar und gibt Magic eine Vorstellung davon, was nun vor ihm liegt. Aber sie hat auch einen klaren Auftrag.
Diese Krankheit braucht ein Gesicht,
sagt sie zu Johnson.
Ich will, dass du es wirst.
Damit ist seine Entscheidung gefallen. Später wird Magic immer wieder betonen, dass es Elizabeth Glaser war, die ihn überzeugte, an die Öffentlichkeit zu gehen. So sitzen am Mittwoch, den 6. November 1991, einige der bekanntesten Persönlichkeiten des Basketballs mit versteinerten Mienen an einem länglichen Konferenztisch in der Lakers Arena. Pat Riley, Trainer der Lakers, Teambesitzer Jerry Buss, NBA-Legende und Mitspieler Kareem Abdul-Jabbar, Ligachef David Stern und weitere. Ihnen gegenüber sitzen dicht gedrängt etliche Journalistinnen und Journalisten, unter denen die wildesten Gerüchte kursieren. Mit jeder Minute, die Magic nicht auftaucht, steigen Unruhe und Spannung im Raum.
We are still waiting and obviously the anticipation is getting worse and worse. We would like to get an answer sooner or later. Quickly tell us what is going on here. It is a very tense place. Hurry up, please.
Dann endlich erscheint Magic. Er kommt direkt aus der Kabine, wo er seinen Mitspielern seinen Rücktritt erklärt hat, wo er jeden Einzelnen umarmt hat, wo er mit langjährigen Teamkollegen, mit Freunden geweint und um die verlorene Karriere getrauert hat. Jetzt tritt er gefasst ans Mikrofon. Und es passt zu Irvin Magic Johnson, dass er die Medienvertreter mit einem breiten Lächeln begrüßt, bevor er in einem Gewitter aus Blitzlicht eine der bekanntesten Schockbotschaften der Sportgeschichte verkünden wird.
First of all, let me say late afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, because I know a lot of you want to know that, but the HIV virus. I will now become a spokesman for the HIV virus because I want people and young people to realize that they can practice safe sex. And, you know, sometimes you're a little naive about it and you think it could never happen to you. I am going to go on, I'm going to beat it, and I'm going to have fun. Okay, so thank you again, and I'll see you soon.
Magic verlässt die Bühne. Und mit ihr die Welt, in der er gelebt hat. Seine Mitteilung wird nicht als irgendeine Verkündung in die Geschichte eingehen, sondern als The Announcement, als die Verkündung. Sie hat sich eingebrannt ins kollektive Gedächtnis der USA, weit über Basketball- und Sportfans hinaus. Viele Bürgerinnen und Bürger wissen noch heute, wo sie waren und was sie taten, als sie von der Diagnose hörten. Ausgerechnet am Tiefpunkt seiner Karriere wird deutlicher als je zuvor, wie bekannt, wie groß Magic Johnson ist.
You don't have to feel sorry for me, because if I die tomorrow, I've had the greatest life.
Eines kann ich nicht gebrauchen, euer Mitleid. Wenn ich morgen sterben sollte, habe ich das wundervollste Leben gehabt, das ich je einer vorstellen kann.
Als sich die nationale Schockstarre langsam legt, entstehen hauptsächlich zwei Diskurse. Einer über die Krankheit, das Virus, und einer über den Menschen, Magic, und sein ausuferndes Sexleben.
Sex with several women at the same time.
Yeah. You know, one time I had six at one time. That's just
six women.
Six women.
Johnson ist das neue Zentrum der Boulevardpresse, die jetzt die lange ignorierte Schmuddelecke der NBA beleuchtet. Sextreffen in der Halbzeit, weibliche Groupie-Scharen bei jedem Auswärtsspiel, teaminterne Swinger-Partys, Drogenmissbrauch. Viele NBA-Profis führen ein exzessives, vollkommen enthemmtes Leben. Allen voran Magic. Der ist jetzt nicht mehr der Liebling der Massen. Unzählige Frauen tauchen in Zeitungen und Fernsehsendern auf und berichten von angeblichen und tatsächlichen Begegnungen mit Johnson. Die Medien leuchten Magics Eskapaden mit angeblich mehr als 1000 Frauen genüsslich aus. Wo die Grenzen liegen zwischen Wahrheit und Fiktion, ist kaum zu sagen. Magic äußert sich aber auch immer wieder selbst.
Ich weiß ganz sicher, dass ich mich durch ungeschützten Sex mit einer Frau infiziert habe. Das Problem ist, dass ich das genaue Datum, den Ort oder die Frau nicht benennen könnte. Bevor ich verheiratet war, habe ich wirklich ein Junggesellenleben geführt. Es hat mir nie an weiblicher Begleitung gefehlt. Und ich gebe zu, dass ich, seit ich nach L.A. gekommen bin, mein Bestes gegeben habe, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Meistens ungeschützt. Ich war einer der NBA-Profis, den andere Spieler bewundert haben, wenn es um Frauen ging. Ich lebte das Leben, das die meisten Jungs in der Liga führen wollten. Jetzt bitte ich jeden Athleten und Entertainer, der auch da draußen unterwegs war, sich testen zu lassen und ab jetzt safen Sex zu haben. Männer, holt die Kondome raus und tragt sie.
Tragt Kondome, schützt euch. Diese Botschaft wird in den kommenden Monaten und Jahren zu einem Mantra werden, das er wieder und wieder äußert. Es stehen jetzt keine Groupies mehr Schlange, um mit ihm zu schlafen. Stattdessen wollen ihn Menschen, die er für Freunde hielt, nicht mehr umarmen. Bekannte, Fans und Sponsoren wenden sich von ihm ab und von denen, die ihm nahestehen. Larry, Magics Bruder, wird in seiner Firma schikaniert. Andre, sein Sohn aus einer früheren Beziehung, 10 Jahre alt, wird von Mitschülern gemobbt. Sie wollen ihm nicht mehr die Hand schütteln oder ihn berühren. Und obwohl fast zeitgleich zu Magics Diagnose eine Studie feststellt, dass 75% aller weltweiten HIV-Infektionen aus heterosexuellen Kontakten stammen, wird auch seine sexuelle Orientierung angezweifelt. Es heißt, er sei bisexuell. Diese Phase verändert Magic. Sie bricht ihn ein Stück weit. Rückblickend wird er sagen, er hätte in dieser Zeit keinen Grund zu leben gehabt, hätte Cookie ihn verlassen. Dann wäre er jetzt nicht mehr hier. Kein Basketball, keine Bewunderung, kein Magic. Und auch kein immens wichtiger AIDS-Botschafter, wie Elizabeth Glaser sagt.
Bevor er seine Diagnose mit der Welt geteilt hat, dachten viele Leute, sie würden niemanden kennen, der HIV hat. Aber jeder kennt Irvin Johnson. Und jetzt kennt jeder jemanden, der HIV hat.
Magics HIV-Outing, das live im Fernsehen ausgestrahlt wird, löst eine nie dagewesene Bewusstseinswelle aus. Der landesweite HIV-Beratungsdienst bricht unter zigtausenden Anrufen zusammen. Die wenigen Testzentren werden überrannt. In vielen Läden sind Kondome plötzlich ausverkauft. Mit einer nicht mal 10-minütigen Pressekonferenz schafft Johnson, was Regierungskampagnen und ein Jahrzehnt des AIDS-Aktivismus nicht vermochten. Er trägt die Krankheit in die breite Gesellschaft. Und The Announcement ist nur der Auftakt dieses neuen Kapitels. Magic ist jetzt nicht mehr Kapitän der LA Lakers. Er ist das Gesicht von HIV. Johnson war der erste Superstar, der offensiv mit seiner Erkrankung umging und sie frühzeitig mit der Welt teilte. So avancierte er über Nacht zu einem der wichtigsten Puzzleteile im globalen Kampf gegen AIDS. Ein dramatischer Szenenwechsel für Magic. Vom Basketballcourt in die gesellschaftspolitische Arena. Zunächst wird Johnson von Präsident Bush Senior in die AIDS-Kommission der Regierung berufen. Er soll mitentscheiden über die offiziellen Maßnahmen der USA im Kampf gegen die Pandemie.
He can probably make a better appeal for compassion and understanding.
Doch schon nach kurzer Zeit verlässt er die Regierungskommission, weil er sich dort nicht gehört fühlt. Stattdessen gründet er die Magic Johnson Foundation und konzentriert sich auf Kontakt mit Betroffenen und auf mediale Aufmerksamkeit. Magic tingelt durch die Medienwelt, gibt Interview um Interview, spricht auf Empfängen und Galas. Er findet sein Lächeln wieder und gewinnt viele Sympathien zurück. Er wird, wie von Glaser erhofft, das liebenswerte Gesicht und die Stimme von AIDS und verändert damit den gesamten Diskurs. Johnson ist nicht schwul, nicht bisexuell, nicht drogenabhängig. Er ist ein 2,6 Meter großes lebendes Bollwerk gegen all die Vorurteile rund um HIV. Für viele ist Magics Schicksal der Auslöser, sich zum ersten Mal ernsthaft mit der Krankheit und ihrer Vorbeugung zu beschäftigen. Das gesellschaftliche Bewusstsein steigt deutlich. Dieses in Studien nachgewiesene Phänomen wird als Magic-Johnson-Effekt in die Wissenschaftsgeschichte eingehen. Doch es gibt auch negative Seiten. Zwar engagiert sich Johnson sehr aktiv gegen die Stigmatisierung von AIDS-Erkrankten, doch die Stigmatisierung von queeren Menschen verstärkt er teilweise. Das Problem ist sein Umgang mit den Gerüchten, er sei bisexuell. Die streitet er so vehement ab, dass es für viele wie ein moralisches Urteil klingt, wie eine Abwertung von Homo- und Bisexualität. So verpasst Johnson die Chance, sich offen mit der proportional am stärksten von HIV betroffenen Gruppe zu solidarisieren. Ein ernsthaftes Umdenken findet erst Jahre später statt, nach dem Coming-out seines eigenen Sohnes. Eine Basketballhalle im Januar 1992, irgendwo in Los Angeles. Magic Johnson trainiert, wie fast immer, wenn er Zeit hat. Sport ist ein wichtiger Teil seines ärztlichen Behandlungsplans. Doch seine Diagnose hat vieles verändert. Früher rissen sich die Leute darum, mit ihm Körbe zu werfen und locker 1 gegen 1 zu spielen. Nun findet er kaum noch einen, der sich ihm und seinem HIV-positiven Körper in den Weg stellen will. Magic trauert. Er vermisst Basketball. Und der Basketball vermisst ihn. Weil er seinen offiziellen Rücktritt erst nach dem NBA-Saisonstart eingereicht hat, steht Johnson für das jährliche All-Star-Game der besten Spieler zur Auswahl. Und die Fans stimmen für ihn ab, in riesigen Mengen. Woche um Woche vergeht. Und während sich Magic sehr über die Votes freut und gern spielen würde, dämmert dem NBA-Chef David Stern langsam, dass er ein Problem hat. Kann Magic zurückkommen? Gesundheitlich spricht nichts mehr dagegen. Johnsons Körper ist stabilisiert, er fühlt sich fit. Doch es gibt gigantische Fragezeichen. Wie würde die Öffentlichkeit die Aktion aufnehmen, mitten in all den Enthüllungen um Magics Sexleben? Wie gut kann er überhaupt noch Basketball spielen? Und vor allem, wäre der Einsatz eines HIV-positiven Sportlers überhaupt sicher? Viele Spieler haben Bedenken. Sie glauben, AIDS könne durch Schweiß übertragen werden. Stern holt sich Rat von den besten Ärzten. Wie groß das Risiko einer HIV-Übertragung bei einem Basketballspiel ist, diese Frage hatte sich in der noch jungen AIDS-Forschung bisher niemand gestellt. Nach langem Abwägen entwickelt die Liga eine klare Haltung. Es gibt kein relevantes Risiko. Magic kann spielen. Februar 1992. Magic sitzt auf der Spielerbank. Dutzende Kameras sind auf ihn gerichtet, als der Hallensprecher unter tosendem Jubel seinen Namen ruft. Bis dahin hatte Johnson nicht wirklich entspannt gewirkt. Nicht, dass er sich Sorgen gemacht hätte, jemanden anzustecken. Was ihn beschäftigte, waren die Fans. Wie würden sie ihn aufnehmen nach diesen 3 Monaten, die alles verändert haben? Dass er viele Befürworter hat, weiß er. Dass er nicht nur Befürworter hat, weiß er auch. Als er jetzt den Jubel der Menge hört, der viel lauter ausfällt als bei seinen Teamkollegen, als er die Magic-Sprechchöre hört, alles ohne einen einzigen Pfiff, fällt eine gewaltige Last von ihm ab. Noch leichter wird ihm, als die anderen All-Stars auf ihn zukommen. Michael Jordan, Isaiah Thomas, Larry Bird, jeder Einzelne und ihn herzlich umarmen. Doch ganz frei fühlt sich Johnson immer noch nicht. Was, wenn sich seine Kollegen verhalten wie seine verängstigten Gegenspieler in den letzten Wochen im Training? Es ist Dennis Rodman, der härteste Verteidiger der Liga, der Johnson von diesem letzten Zweifel befreit. Von Anfang an stemmt er sich mit allem, was sein Körper zu bieten hat, gegen Magic. Seine Bodychecks sind ungewöhnlich hart für ein Showmatch. Damit gibt er seinen Mitspielern die Richtung vor. Wenn Rodman Magic ernsthaft verteidigt, können sie das auch. Also tun sie das auch. Nur ohne Erfolg. Magic dominiert inmitten der größten Stars der Liga, bis hin zu seinem finalen Dreier in den Schlusssekunden. Als wäre er nie weg gewesen.
Well, first of all, let me thank all the fans who voted me here. Without them, I wouldn't be here. I would also like to thank the players that decided that everything would be all right if they played with me and against me.
Bei all den Interviews und Statements, die Magic bis dahin gab und noch geben sollte, bei all den Kampagnen und Maßnahmen ist nicht zu unterschätzen, wie groß der Einfluss dieses einzelnen, simplen Basketballspiels war. Indem er einfach nur Bälle in einen Korb warf, sich von Stars umarmen und bodychecken ließ, nahm Magic vielen Vorurteilen die Macht. Viel effektiver, als Worte es je könnten. Nichterkrankte sahen ganz eindeutig, dass man sich durch Umarmen, Berühren oder Schwitzen beim Sport nicht infizieren kann. Für Betroffene wiederum wird Magic zum Paradebeispiel dafür, wie fit und vital man trotz Infektionen leben kann. Diese Effekte verstärken sich noch, als Magic im Sommer desselben Jahres erneut auf den Court zurückkehrt und die USA bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona als Kapitän zur Goldmedaille führt. Magic performt wie beim All-Star-Game. Nur dieses Mal auf Wettkampfniveau über 2 volle Wochen. Sein Körper hat sich vollends auf seine Medikamente eingestellt. Er fühlt sich körperlich gut. Sein Selbstbewusstsein ist zurück. Also trifft er sich mit seinen Ärzten, mit den Lakers, berät sich. Und dann steht es fest. Magic kehrt zurück in die NBA. Oder doch nicht?
Nichts gegen Magic, aber AIDS-Virus-Infizierte haben nichts auf dem Basketballparkett zu suchen. Wir tragen keinen Schutz und unser Sport ist so ungeheuer körperlich. Ich spreche das aus, was andere nur denken. Sie können 100 NBA-Spieler in einer Umkleidekabine versammeln. Die Stars wie Michael Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing oder Charles Barkley. Egal wer, wenn irgendeiner sagt, er habe keine Befürchtungen, dann lügt er.
Karl Malone ist einer der ersten, die sich offen gegen Johnsons Comeback stellen. Obwohl Experten das Risiko nahezu bei Null sehen, fürchtet er, es könnte auf dem Feld durch offene Wunden zu Blutübertragungen kommen. Malone hat Seite an Seite mit Magic im All-Star-Game gespielt und bei den Olympischen Spielen. Dass er nun den Skeptikern eine prominente Stimme gibt, fühlt sich für Johnson wie Verrat an. Was er nicht weiß: Selbst bei den Lakers äußern langjährige Teamkollegen Zweifel, wenn er nicht in der Nähe ist. Trotzdem hält Magic an seinem Plan fest. Er bringt sich in Form und absolviert die Vorbereitung mit den Lakers. Die Saison beginnt in wenigen Tagen. Er ist bereit, in die NBA zurückzukehren. Doch dann ändert eine kleine, harmlose Schürfwunde alles. Oktober 1992, Chapel Hill, North Carolina. Das letzte Vorbereitungsspiel der Lakers. Johnson und Dean Smith von den Cleveland Cavaliers kämpfen um einen Ball. Als sich ihre Arme berühren, reißt Smith Johnson mit einem Fingernagel die Haut auf. Auszeit. Die NBA hat eigens für Magics Rückkehr ein Protokoll zur AIDS-Prävention entworfen. Es sieht vor, dass ein Spiel unterbrochen wird, wenn ein Infizierter eine offene Wunde hat. Sie muss so schnell wie möglich von geschultem Personal geschlossen werden. Steril. Doch Gary Vitti, der Fitnesscoach der Lakers, der selbst am Protokoll mitgewirkt hat, verstößt bewusst dagegen. Er verzichtet auf Handschuhe, als er Magics Wunde versorgt. Er will ein Zeichen setzen und zeigen, dass man diesen Fall nicht fürchten muss. Es gelingt ihm nicht. Sämtliche Kameras sind auf Vitti und Magic gerichtet. Die Spieler und Fans ändern ihr Verhalten. Neue Zweifel sickern in ihre Köpfe. Magics kleine Wunde und Vittys Verstoß gegen das Protokoll sind in den nächsten Tagen das Thema Nummer 1 in der Liga. Dadurch wird klar, Magics HIV-Erkrankung wäre eine riesige Ablenkung. Sie würde die gesamte Saison überschatten und Johnson die Leichtigkeit kosten. Deshalb entscheidet er sich kurz vor dem ersten Saisonspiel doch gegen ein Comeback. Johnson muss einsehen, dass irrationale Ängste manchmal schwerer wiegen als wissenschaftliche Fakten. Ihm bleibt keine Wahl, als sich endgültig vom Profi-Basketball abzuwenden.
Ich gebe nicht auf. Ich laufe nicht davon. Ich beende Dinge, die ich anfange. Ich habe nur die Uniform gewechselt. Es wäre das perfekte Ende gewesen, diese Saison noch zu spielen. Aber ich muss eine neue Richtung einschlagen.
Karriereenden sind nie leicht für Profisportler. Besonders schwierig sind sie, wenn sie unfreiwillig angetreten werden. Jetzt ist da diese riesige Lücke in Johnsons Leben, die gefüllt werden will. Er versucht sich an einer eigenen TV-Show. Er kehrt als Coach zu den Lakers zurück und General Manager. Alles ohne Erfolg. Als Geschäftsmann, der in Projekte schwarzer Communities investiert, schlägt er sich wesentlich besser. Doch die neue, wichtigste Konstante in seinem Leben ist der Kampf gegen HIV. Johnson und seine Foundation entwickeln sich in den 90er Jahren zu einem der wichtigsten Player der AIDS-Branche. Vor allem, weil sie drei Dinge vereinen: Aufmerksamkeit, Netzwerk und Geld. Johnson ist ein Knotenpunkt. Er bringt Aktivistinnen und Aktivisten mit führenden Personen aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen. Seine persönliche Betroffenheit als beliebter Superstar führt zu einem sprunghaften Anstieg der AIDS-Spendengelder und des gesellschaftlichen Bewusstseins. Außerdem ist sein Gesundheitszustand für die Öffentlichkeit so etwas wie ein Live-Ticker der HIV-Forschung. Magic hat das Privileg, von David Ho persönlich behandelt zu werden. Er gilt als führender AIDS-Forscher, weshalb Johnsons Therapie immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist. Seine Medikation wird regelmäßig angepasst, er ernährt sich optimal, treibt viel Sport. Obwohl viele, auch er selbst, befürchtet hatten, dass sich sein Zustand schnell verschlechtern würde, geht es Johnson deshalb auch 3, 4, 5 Jahre nach seiner Diagnose gut. Sein exzellenter Zustand ist der Hoffnungsschimmer der Branche. Bis zum großen Durchbruch 1996. Bis dahin hatten Mediziner HIV-Infizierte erst nach Auftreten klinischer AIDS-Symptome intensiv therapiert. Seit einiger Zeit aber verfolgten Forscher um Ho einen neuen Denkansatz: Hit hard and early. Früh und hart zuschlagen. Noch bevor das körperliche Leiden beginnt. Sie entwickeln eine revolutionäre Therapie. Die anfänglichen Nebenwirkungen sind enorm, doch noch überwältigender sind die Resultate. Nicht nur verhindert die Therapie zuverlässig und langjährig den Ausbruch von AIDS bei Infizierten, sie hilft auch Schwererkrankten, buchstäblich vom Totenbett wieder aufzustehen. Dank der neuartigen Kombinationstherapie sinkt die Viruslast bei vielen Infizierten unter die Grenze der Nachweisbarkeit. Es ist eines der größten Erfolge der Medizingeschichte. AIDS ist kein unmittelbares Todesurteil mehr. Dass dieser Medikamentencocktail 1996 erscheint und nicht erst Jahre später, dass er ab dann zigtausende Leben rettet, steht in direktem Zusammenhang mit Johnson und der Art, wie er mit seiner Diagnose umging. Seine Inspiration, Elizabeth Glaser, erlebte diesen Durchbruch nicht mehr. Sie starb 1994 an den Folgen von AIDS. Magic selbst ist bei bester Gesundheit. Heute, mehr als 30 Jahre nach seiner Infektion, sind seine Immunwerte besser als vor der Diagnose. Und seine Stiftung, die sich neben dem Kampf gegen AIDS mittlerweile auch um schulische Bildung und den Support marginalisierter Gruppen kümmert, unterstützt 250.000 Menschen jährlich. Johnson hat es geschafft, seinem großen sportlichen Vermächtnis ein noch viel größeres in der gesellschaftlichen Arena hinzuzufügen. Und trotzdem sagt er:
Ich war der Segen für HIV und ich war der Fluch. Der Segen wegen des neuen Bewusstseins, weil ich Millionen und Abermillionen Dollar Spendengelder gesammelt habe und weil ich für Menschen gekämpft habe, die mit dem Virus leben. Jetzt sagen die Leute, wenn ich das Virus kriege, kann ich leben wie Magic Johnson. Nein. Das Virus verhält sich in jedem Menschen anders. Nur weil es mir gut geht, heißt es nicht, dass es dir gut gehen wird, wenn du dich infizierst. Hier kommt der Fluch ins Spiel. Weil die Menschen sehen, dass es mir gut geht, schützen sie sich jetzt weniger. Wir müssen dahin zurückkommen, Angst zu haben.
Wie groß dieser umgekehrte Magic-Johnson-Effekt wirklich ist, lässt sich kaum sagen. Sicher ist, dass die Aufklärung über AIDS in den jüngeren Generationen tatsächlich abgenommen hat. Die drastisch verbesserten Therapiemöglichkeiten haben AIDS einen Teil seines Schreckens genommen. Dabei ist die Krankheit noch immer gefährlich. Während die Infektionsraten in den USA und Westeuropa seit 10 Jahren kontinuierlich sinken, sind sie in Osteuropa sprunghaft angestiegen. In einigen Ländern Afrikas ist rund ein Viertel der Bevölkerung HIV-positiv. Trotz sehr guter und mittlerweile auch günstiger Behandlungsmöglichkeiten ist AIDS nicht ausgerottet, sondern teilweise auf dem Vormarsch. Und je länger das Virus zirkuliert, desto höher ist die Chance, dass es Resistenzen gegen die aktuellsten Behandlungen entwickelt. Bis heute gibt es keine Impfung und keine vollständige Heilung. Und obwohl die Todesraten drastisch gesunken sind, sterben noch immer rund 700.000 Menschen pro Jahr im Zusammenhang mit AIDS. Insgesamt sind seit 1981 über 38 Millionen Menschen durch HIV gestorben. Eine horrende Zahl. Und doch könnten es noch viel mehr sein, hätte sich nur einer von ihnen nicht infiziert. Irvin Magic Johnson. Das war Changemakers, die SportlerInnen die Welt verändern, Episode 5. Magic Johnson und der Kampf gegen HIV. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein, zum Beispiel die Geschichten von Gino Bartali oder Didier Drogba. Ihr findet Changemakers in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Der Podcast reist ins München der 80er Jahre, in die Disco-Ära. Die queere Szene blüht und Weltstars wie Freddie Mercury machen hier Party. Aber plötzlich ist Schluss. Ein mysteriöses Virus erreicht die Stadt. In I Will Survive wird die Geschichte der Menschen erzählt, die als erste und vielleicht am härtesten von der AIDS-Krise getroffen wurden. Der Podcast erzählt von ihrer Angst, ihren Verlusten und ihrem Widerstand in einer Zeit, als Bayern als einziges Bundesland auf Ausgrenzung statt auf Aufklärung setzt. Und auch I Will Survive findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Skript und Konzeption Philipp Avuno. Recherche und Konzeption Stefan Bodemer. Sprecherin Henriette Schröers. Regie Hanna Steger. Technik Matthias Fischenich und Hans-Günther Kasper. Formatentwicklung Isabel von Glahn. Fact-Checking Leon Gellings. Redaktion Lisa Klems, Jochen Läufgens und Markus Kramer. Sounddesign Marin Rolfs. Grafik Kirsten Meyer. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.